Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Filmpodcasts und heute mit fatalistisch hängendem Kopf sagen wir, okay, es ist soweit, wir sprechen über einen Uwe Boll-Film, wir sprechen über Postal und das tue ich auch diesmal wieder mit dem Christoph Petersen von Filmstarts. Hallo Christoph.
Guten Morgen.
Es ist soweit. Christoph, hast du es gut überstanden?
Ich hatte mich ja drauf gefreut, weil Uwe Boll und mich, also wir sind uns nur ein paar Mal persönlich begegnet, aber so, wir sind quasi Brüder im Geist oder ja, Feinde im Geist, ich weiß auch nicht so genau, aber wir haben schon viel miteinander zu tun gehabt und ich habe viele Jahre lang wirklich peinlich genau darauf geachtet, alle seine Filme zu gucken und ich glaube die ersten 20 oder so habe ich auch alle immer sofort gesehen, dann ist das in den... Gut, jetzt mittlerweile macht er ja nichts mehr, aber dann ist es irgendwann ein bisschen eingeschlafen und ich war jetzt fast ein bisschen glücklich, nach, was weiß ich, 8, 9 Jahren zum ersten Mal wieder einen Uwe Boll-Film zu gucken. Aber das war dann nach 3 Minuten auch wieder vorbei.
Sehr schön. Ja, wir sprechen über Postal aus dem Jahre 2008. Regie Uwe Boll. Angebliches Budget von $15 Millionen. Das heißt, es ist schon die Phase, wo Uwe Boll nicht mehr die Riesenbudgets bekommt, weil das Ganze mit den schönen Medienfonds wahrscheinlich einfach an der Stelle schon nicht mehr so gut funktioniert hat. Und dann wird's schon dünn mit den Informationen. Also ich schaue immer nach auf Box Office Mojo. Das ist eine Seite, die halt irgendwie immer diese Produktionsbudgets und dann eben auch Kinokassenerfolge verzeichnet. Und da gibt's gar keine Angaben dazu, wie viel er in den USA beim sogenannten Domestic Release, dem heimischen Release, das ist ja eine US-Seite, eingespielt hat, sondern es vermerkt nur, dass es in dem weltweiten Kinoveröffentlichung $150.000 aufgerundet eingespielt habe. Was aber, glaube ich, daran liegt, dass der Film, weil das so eine von vorne bis hinten auf Kontroverse getrimmte Geschichte gewesen ist. Erstens in den USA, so glaube ich, so ein Jahr auf seinen Kinorelease warten musste. Da saß dann offensichtlich der Verleih lange drauf und dann wurde der extrem zusammengestrichen, weil Uwe Boll unter anderem auch sehr, also steigt ja gleich ein mit so einem 9-11-Joke. Das wird wahrscheinlich nicht geholfen haben.
Es ist gar nicht ganz genau klar. Also klar, es gibt diese Verschwörungstheorie, dass das an dem Inhalt lag und dass das zu kontrovers war. Aber es wurde ja wirklich eine Woche vor Start, also er sollte dann kurz nach dem letzten Indiana Jones starten. Und eine Woche vor Start wurde er von 1400 Kinos auf 4 Kinos gekürzt. Also von durchaus solider, mittelgroßer Start eines großen Films auf gar nicht. Und es gibt ja auch die Geschichten von Uwe Boll, dass die gesagt haben, sie hätten dann versucht, sich Privatkinos zu mieten, in New York und L.A. zumindest, um den Film dann da einfach als Privatvorstellung vorzuspielen, damit er überhaupt gezeigt wird, aber dass kein Kino ihnen das vermietet hätte, wo es dann auch Verschwörungstheorien dazu gibt. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass du einen Abendsaal im normalen Kinos, den kannst du halt nicht eine Woche vorher mieten, weißt du, weil dann sind die Vorstellungen ja alle da, teilweise sind schon die Karten verkauft. Also ich glaube eher, dass es, da kommt vieles zusammen. Das hat sich zu so einem Verschwörungswirrwarr dann entwickelt. Ich glaube einfach, die Verantwortlichen haben erkannt, dass es die beste Variante ist, den Film einfach möglichst geräuschlos verschwinden zu lassen.
Das ist gut möglich. Geräuschlos verschwunden ist er ja gar nicht. Ne? Also gab im Vorfeld, wie gesagt, schon einige Kontroversen, weil das Ding ist halt so auf Krawall gebürstet und so wurde es dann vorher auch schon vermarktet. Also Uwe Boll saß ja auch schon vorher in Panels und hat dann quasi die Rolle im Film, also er hat einen Gastauftritt sozusagen in seinem eigenen Film und das hat er dann ja auch schon vorher in die Promotion getragen und behauptet, er hätte den Film halt mit Nazi-Gold finanziert und ähnliches. Möglicherweise, weiß ich nicht. Also das ist so ein Ding, ne? Das ging schon vor, bevor der Film überhaupt in die Kinos kam, ging das schon los, dass da durchaus, sag ich mal, viel drüber geschrieben wurde, vielleicht nur nicht so viel Positives.
Ja klar, also das war ja auch der Plan, den als Schockwert zu vermarkten. Allerdings taugt der Film nicht dazu, weil der keinen Schockwert hat. Das ist das zweite Problem. Es gab nur einen einzigen wirklichen Aufreger vorher. Das war, als es gibt am Anfang eine Szene, wo ein Flugzeug in das World Trade Center fliegt und man sieht vorher den Fensterputzer, der da sorglos die Fenster putzt, und dann kommt hinter ihm das Flugzeug und kracht halt da rein. Und das ist aber die Pointe eines viel längeren Gags. Und die New York Times hat nur den Schluss genommen, der für sich stehend noch böser ist, als wenn man das Ganze sieht, und hat die irgendwie Überlebenden oder Angehörigen von Opfern von 9/11 gezeigt. Und die fanden das natürlich nicht gut, was sollen die auch sonst sagen. Und das heißt, um wirklich Aufregung zu schaffen von Medienseite, auch wenn das von der New York Times meiner Meinung nach nicht okay war, musste man sogar in diesem Film Szenen aus dem Zusammenhang reißen, weil wenn man diesen Film einfach für das nimmt, was er ist, hat er diesen Schockwert nicht, als dass man ihn vorher verkauft, mit dem man ihn vorher verkaufen wollte. Also wahrscheinlich sind die Auftritte von Uwe Boll, wo der da durch irgendwelche Talkshows poltert mit seiner Deutsch-Persona, deutlich kontroverser, als es dann der Film je geworden wäre.
Gut möglich. Er gilt ja als die beste Videospielverfilmung, die Uwe Boll je gemacht hat. Es gibt durchaus, wenn man sich so User-Reviews und so anschaut, ein gerütteltes Maß an Menschen, die den Film tatsächlich gut finden. Und ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob wir tatsächlich irgendwo da herausfinden, was den Leuten gefällt. Eine These, die ich jetzt schon mal ankündigen würde, ist, dass es vielleicht genau dieser Versuch war, hier wirklich möglichst einen völlig schamlosen Film zu machen. Der wurde von Boll ja auch zumindest so, weiß ich nicht, ob das nur zu Promo-Zwecken war, das scheint tatsächlich sehr kohärent mit anderen Aussagen von ihm zu sein, auch gemacht als eine Art Aufbegehren gegen dieses Hollywood-System, das ihn ja erstens nie akzeptiert hat und zum Zweiten, dass er dann ja immer so als, er inszeniert sich dann so als Rebell gegen dieses Establishment, ne, dass das alles so mutlos und eingefahren ist und dass die ja alle keine Eier haben, und dann wollte der Uwe ihnen mal zeigen, ja, was man sozusagen machen kann als Auteur.
Ja gut, und das ist ja Uwe Bolls Leben, ne? Da ist er ja Til Schweiger nicht unähnlich. Das hat er in der deutschen Filmwirtschaft gemacht, das hat er danach in Hollywood gemacht, das hat er danach als Restaurantbetreiber in Kanada gemacht, wo die großen bösen einheimischen Restaurants ihn nicht in den Markt reinlassen wollen. Das macht er jetzt quasi als YouTube-Politiker. Also das, dieses Rebellenhafte, zumindest diese Selbstinszenierung als Rebell, das ist Uwe Boll pur. Immer.
Ja. Also, und in der Hinsicht haben sich hier zwei gesucht und gefunden, weil das Spiel, auf dem der Film basiert, das ist eigentlich Postal 2. Der Film heißt Postal, aber auch hier, das hatten wir bei Doom schon, ist die Vorlage eigentlich ein zweiter Teil. Also in dem Doom-Fall war es der dritte Teil, aber hier ist es der zweite Teil der Serie. Und das ist ein Spiel, das kommt von einem Studio namens Running with Scissors. Und Running with Scissors ist eigentlich in der Hinsicht exakt gleich positioniert. Das ist auch das Studio, das sich dargestellt hat als die Rebellen. Das ist auch ein Studio, das immer gesagt hat, so dieses Spiele-Establishment hat uns nie angenommen. Und dementsprechend haben wir unser Heil in der Nische gesucht, in der Provokation, in der Kontroverse, und haben den Leuten all das geliefert, was diese Spielemaschinerie, diese politisch korrekten Mainstream-Produzenten ihnen nicht mehr geben.
Genau, also ich hab das mal vor 4-5 Jahren mal so die ersten, was weiß ich, 4-5 Level gespielt oder so. Ich weiß noch, man kann halt jeden anpinkeln. Man muss, statt irgendwie sinnvolle Aufträge zu erledigen, muss man Milch holen. Und man kann Bettler verprügeln.
Ja.
Das ist das, woran ich mich noch erinnere.
Man kann eigentlich fast alles verprügeln, umbringen und ähnliches. Die Postal-Spiele haben an sich keinen großen Plot, außer dass eben der Postal-Dude, also auch die Hauptfigur, hat jetzt keinen Namen per se, ist eigentlich nur so ein Avatar für den Spieler. Und der startet eben in einen enervierenden Alltag, und dazu gehört eben zum Beispiel, dass er einfach nur Milch kaufen will, und dann ist da eine lange Schlange im Supermarkt und da sind auch lauter nervige Kunden vor ihm, und das setzt sich halt so lange fort, bis der dann einfach durchdreht. Dieses Going Postal ist eine amerikanische Redewendung, die eigentlich durchdrehen bedeutet. Und in den Spielen ist es halt einfach so, du bist in dieser Kleinstadt Paradise, die irgendwo so in der Wüste von Arizona ist. Es ist eher so eine ländliche Umgebung. Das ist ein bisschen anders, als es dann im Film inszeniert sein wird. Und dann durchlebst du halt einfach so ein bisschen diesen Alltag, auch der Postal Dude, genau wie es dann im Film sein wird, hat halt eine eklige Ehefrau, die ihn halt die ganze Zeit in die dreht und scheiße behandelt, ja, und dann irgendwann drehst du halt durch und fängst halt an, alles umzubringen, sozusagen, wenn du das willst. Der Gag, wenn man so möchte, bei den Spielen war auch immer, dass du, wenn du so ein konformistisches Schaf sein willst, kannst du auch nicht zur Gewalt greifen und einfach weiter in der Schlange stehen. Es wurde zumindest immer damit beworben. Ich habe das selber nie überprüft. Ich glaube aber, dass das bestätigt wurde. Aber es wurde zumindest immer damit beworben, man könnte das auch komplett ohne Gewaltanwendung spielen. Also indem man als Spieler selbst nie zur Waffe greift. In der Welt von Postal ist es auch so, dass halt ständig zwischen einzelnen NPC-Gruppierungen, also zwischen den computergesteuerten Charakteren, irgendwelche Kämpfe ausbrechen, wo die sich auch anscheinend auf einmal relativ willkürlich über den Haufen ballern. Und die Spieler hatten damals, sag ich mal, auch im Spieleumfeld halt durchaus so auch so einen Anarcho-Charme, weil die halt auch wirklich jede Geschmacksgrenze ignoriert haben, wie du schon gesagt hast. Es gab sogar eine eigene Funktion, mit der man jederzeit pinkeln konnte. Und du konntest das benutzen, um einfach nur deinen Namen auf den Boden zu pinkeln. Und du konntest halt auch einfach jede Spielfigur in der Welt anpinkeln. Die haben dann auch angefangen zu kotzen. Und das war halt so ein wirklich rücksichtslos, infantil humoriges Ding, das aber einigermaßen funktioniert hat, weil das natürlich eine viel größeren Abstraktion stattgefunden hat. Ne? Es ist eine Grafik, die einfach aufgrund der technischen Möglichkeiten der damaligen Computer- und Konsolengeneration schon eher comichaft war. Ne? Das ist ein sehr starker Abstraktionsgrad. Und der Film bedient sich jetzt sozusagen dieses Motivs und setzt auch eigentlich fast alle diese Momente, die so das eigene Geschmacksempfinden auf die Probe stellen, aber das dann eben als Live-Action-Film, wo das dann teilweise zumindest für mein Empfinden dann auch nicht mehr so gut funktioniert.
Also ich dachte mal, wir sollten sozusagen die Humordiskussion an den Schluss stellen, weil das, glaube ich, das ganz zentrale Element ist und erstmal so über die sagen, wie scheiße der Film eigentlich so gemacht ist und danach kommen wir dann zu dem spannenden, ob man das jetzt lustig finden kann, ob man das nicht lustig finden kann oder was da eigentlich das Problem ist. Weil klar, also ich kann jetzt schon mal zum Spiel sagen, im Spiel hat das für mich auch funktioniert, weil es ist immer so, man redet ja immer einfach nur über politische Inkorrektheit und das ist das Spiel natürlich, aber das an sich zu machen, finde ich einfach weder gut noch schlecht, das ist einfach uninteressant, sondern das muss dann immer noch eine weitere Ebene dazukommen. Also entweder ist es so transgressiv, dass es mich wirklich so persönlich in meinem ethischen Wohlbefinden so angreift, dass ich irgendwie herausgefordert werde, oder es ist noch ironisch oder es ist tatsächlich witzig. Und naja, gut, witzig ist ein bisschen allgemein ausgedrückt, aber es hat dann noch so eine zweite Ebene, die man da irgendwie entdecken kann. Und das hatte ich beim Spiel, zumindest die 2-3 Stunden, die ich das gespielt hatte. Also beides. Ich gab Szenen, die ich tatsächlich sehr lustig fand, weil ich finde, dass die eine gute satirische Ebene hatten. Und es gab Szenen, in denen ich mich über mich selber unwohl gefühlt habe, über das, was ich da gerade mache, wo ich auf eine Weise herausgefordert wurde, die ich spannend fand. Also dementsprechend fand ich Postal 2 gelungen.
Ja, stimme ich zu. Also vor allem die interaktive Komponente ist halt auch etwas, das Postal 2 in der Hinsicht dann nochmal abhebt und das so eine weitere Ebene hinzufügt, weil da sehr häufig Dinge passieren, die du entweder ausgelöst oder tatsächlich sogar direkt selber angerichtet hast. Und manchmal ist es einfach nur bescheuert und witzig. Das ist ja ein dynamisches System, da interagieren verschiedene KI-Skripte miteinander, da passieren unvorhergesehene Dinge aufgrund von irgendwelchen Physikeffekten und ähnlichem. Oder du kannst einfach nur sehr kindisch mit diesen Tools spielen, die das Spiel dir anbietet, wie diesem Rumpinkeln. Aber ab und zu, das habe ich auch schon ab und zu mal in einem anderen Podcast bei uns erzählt, gibt es dann so Sachen wie die Texturen, wenn Menschen verbrannt sind in dem Spiel, die waren für die damalige Zeit für mich sehr unangenehm realistisch. Und das war dann auf einmal so ein Bruch mit dieser Befreiung von moralischen Grenzen, die das Spiel ansonsten inszeniert, wo man auf einmal denkt, das ist jetzt aber nicht mehr lustig, das sieht irgendwie eklig aus und ich fühle mich nicht irgendwie wohl dabei, dass das da so dargestellt wird. Und in dem Kosmos von Computerspielen, wie er damals existiert hat, wo auch, sage ich mal, Ja, wahrscheinlich ist es heute gar nicht mal so anders, aber Computerspiele inszenieren ja auch sehr viel Gewalt, teilweise auch recht brachiale Gewalt und kapseln das dann aber eben in irgendwelchen Rahmenhandlungen, die versuchen, diese Gewalt irgendwie zu legitimieren. Und da ist dann Postal, wenn man es als Satire sehen möchte, die sich auch gegen irgendeine Art von Mainstream-Ästhetik wendet, ist, das funktioniert dann einfach besser, weil man sich dann so denkt, so ja, nur weil jetzt hier das Ganze so sinnbefreit einfach nur passiert, weil es halt passiert, macht es das tatsächlich schlimmer, wie es manchmal aufgenommen wird? Oder ist es nicht nur eher entlarvend, wie wir das auf der anderen Seite immer wieder hinnehmen, nur weil dem Ganzen irgendwo noch mal eine Rahmung gegeben wird, die sagt, so, ja, aber das sind ja alles Terroristen.
Ja, genau, man muss ja an der einen Stelle auch zum Beispiel Amok laufen, ausgerechnet in so dem Haus der Vereinigung gegen Gewalt in Videospielen. Also es war wirklich ein sehr toller Moment in dem Spiel. Und wo wir gerade bei Momenten sind, im Spiel sind es halt alles Details, Momente, das sind so pointierte Einwürfe quasi. Und damit kommen wir schon zum ersten großen Problem des Films. Der kann natürlich mit dieser Antidramaturgie des Spiels nichts anfangen, sondern man denkt sich halt dann irgendeine Geschichte aus, die wir jetzt, glaube ich, an dieser Stelle jetzt nicht so wahnsinnig lange erklären werden, wie vielleicht bei anderen Filmen. Aber ganz kurz, also Zach Ward spielt den Dude, der da in so einer Wohnwagensiedlung wohnt mit seiner sehr, sehr fettleibigen und sehr, sehr sadistischen Ehefrau, die da irgendwie den ganzen Tag nur im Bett liegt, gar nicht mehr durch die Tür rauskommt, deswegen auch gar nicht raus kann und in seiner Abwesenheit mit Nachbarn poppt. Und er hat jetzt sozusagen von ihnen den Auftrag bekommen, sich endlich einen Job zu suchen und hat dann so ein Vorstellungsgespräch. Und er trifft dann seinen Onkel, der ist so der Vorsitzende oder so ein Sektenführer, so ein Charles Manson-mäßiger Typ, wenn auch ein bisschen einfältiger. Und gleichzeitig gibt es eine muslimische Terroristenvereinigung, die irgendwie dringend Geld braucht. Und sowohl die Sekte als auch die Terroristen wollen so ein Spielzeug, das aussieht wie irgendwie eine Mischung aus einem Hodensack und einem Scheißhaufen. Das soll jetzt neu auf den amerikanischen Markt kommen. Das heißt, wie hieß das?
Das ist die Crotchy Doll. Die gibt's ja auch in den Spielen.
Genau. Und die Schiffsladung aus China, auf die ganz Amerika landet, wartet, ist untergegangen auf dem Weg über den Ozean und nur in dem Freizeitpark Little Germany, betrieben von Uwe Boll, der sich selber spielt, gibt es irgendwie aus irgendeinem Grund ein paar Kisten voll und die werden für so viel Geld jetzt online gehandelt, dass wer an diese Kisten kommt, ist quasi reich. Also wollen sowohl die Terroristen als auch die Sektenspinner jetzt halt diesen auf Deutsch getrimmten, mit Hakenkreuzen ausgestatteten Weißwurst-Freizeitpark da eindringen und sich diese Puppen klauen. Das ist so die Handlung des Films. Zumindest der ersten Stunde und dann kommt aus irgendeinem Grund noch eine zweite Stunde, aber das habe ich nicht verstanden.
Ja, genau. Ich meine, ich weiß gar nicht, ich glaube, war es nicht die Sekte, die das Geld brauchte? Wollten die Terroristen, wollten die nicht diese Püppchen verseuchen mit der Schweinegrippe?
Und ach genau, da war noch was mit Schweinegrippe.
Ja, genau. Und dann stellt sich hinterher raus, dass der Sektenguru, Uncle Dave, der ist eigentlich ein totaler Fake, so wie eigentlich alle Figuren oder fast alle Figuren in dem Film, auch das haben sie mit den Spielen so ein bisschen gemeinsam, sie sind alle scheinheilig. Jede Gruppierung hat eigentlich eine andere Agenda, alle predigen Wasser und saufen Wein. Also so bei den Terroristen, ne, da geht's die ganze Zeit drum, so ja, ne, hier Märtyrer, die sterben für den Glauben an Gott und so. Und wenn es dann darum geht, wer denn jetzt Märtyrer sein will, dann wählen sie ihren behinderten Taliban-Kameraden, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht, weil alle eigentlich gar keine Lust haben, sich zu opfern. Ja, und der Taliban-Club, der sich irgendwo in so einem indischen Kiosk versteckt, sieht eigentlich aus wie so ein Club in einem Hinterzimmer, wo sie alle Pool spielen und so weiter und so fort. Und auch der Sektenanführer, dem geht's nur ums Geld und darum, dass er irgendwelche jungen Sektenmädels poppen kann und so weiter und so fort. Und weil er hat aber einen, so einen ersten Offizier in seiner Sekte, der dann die Bibel, die er geschrieben hat, eigentlich im Drogenrausch und auch nur um da seinen Profit zu befördern, ernst genommen hat, und dann hat er wohl irgendwo im Wahn irgendwelche apokalyptischen Vorhersagen getätigt, die der jetzt einlösen will.
Und klingt das nicht alles total super?
Ja, ja, das ist spitze.
Also wenn ich uns beiden jetzt so zuhöre, sage ich will diesen Film sehen. Da habe ich ihn gestern gesehen und mir gestern geschworen, ihn nie wieder zu gucken.
Ja, wie gesagt, also ich hatte das so im Sinn, dass ich dachte so, ja, okay, diesen Einstiegsgag, diese sehr kontroverse Geschichte, das fand ich sogar irgendwo ganz witzig, ne? Da sitzen die Terroristen im Flugzeug, also nominell sieht man die Attentäter vom 11. September, die halt im Flugzeug sitzen und sich dann aber darüber im Unklaren sind, wie viele Jungfrauen denn im Jenseits auf sie warten und dann anfangen zu diskutieren und rufen sie bei Osama an und Osama ist sich auch nicht so ganz sicher und dann kommen ihnen halt Zweifel daran, ob der Deal denn wirklich so gut ist. Und in dem Moment, wo sie sich gerade entschlossen haben, dass sie eigentlich jetzt auf die Bahamas fliegen wollen, weil die ganze Geschichte ist ihnen dann doch zu suspekt, ja, dann kommen die Passagiere ins Cockpit und versuchen sie zu überwältigen und deswegen stürzt das Flugzeug in den Wolkenkratzer. Und das ist natürlich alles sehr taktlos, aber da hat das für mich so ein bisschen funktioniert. Diese Absurdität in Verbindung mit dem Tabubruch habe ich gedacht, so, ach, das ist tatsächlich irgendwo witzig. Das ist geschmacklos, aber für mich war es witzig. Und danach versucht der Film aber in einer Tour diese Mixtur irgendwo wieder herzustellen. Also wirklich lässt nichts aus, wo es irgendwo geschmacklos oder tabubrechend sein könnte. Und es gelingt dann halt in allerseltensten Fällen wieder.
Für mich hat es gar nicht mehr funktioniert. Also ich erinnere mich doch damals, als ich den Film gesehen habe in der Pressevorführung, fand ich den ersten Gag schon leicht stinklangweilig. Diesmal fand ich zumindest den Schluss gut. Also dieses, wo die sich da über die Anzahl der Jungfrauen und die Lieferprobleme von Osama unterhalten, das ist viel zu lang, da kennt man immer genau, was das soll und so, das ist mir alles viel zu didaktisch aufgebaut, das macht keinen Spaß. Der Moment, in dem er natürlich dann quasi so diese Passagiere, die da heldenhaft ins Cockpit eindringen, quasi als so einen entmenschlichten Zombie-Mob zeigt, der da so hereinquillt ins Cockpit und dann dafür sorgt, dass die Katastrophe passiert. Das fand ich diesmal, oder empfand ich diesmal als Tabubruch, den ich tatsächlich in dem Moment gelungen fand. Also der ging wirklich so weit, dass ich gesagt habe, okay, da hat er mich jetzt einmal gekriegt. Aber es war auch das letzte Mal im Film. Also bei allen weiteren Versuchen war es so, ja, komm, Boy, mach halt dein Ding. Ja.
Ah, gut. Und der Film ist ja danach, also der ist, wir haben ja jetzt schon so diese Handlung skizziert. Die kann man durchaus auch irgendwie nachvollziehen, aber ansonsten ist es halt eine Ansammlung von Szenen, die lose irgendwo diesen Ideen folgen, aber das ist keine Handlung, der man mit irgendeiner Art von Interesse folgt. All diese Figuren sind unglaublich auch schwer wirklich zu identifizieren, also jetzt nicht visuell, man weiß schon, okay, das ist hier der dicke Sidekick vom Sektenführer oder sowas, aber ich musste, nachdem ich dann den Film gesehen habe, hinterher auf IMDb nachschauen, wie hieß der, wie hieß der, wie hieß der, wie hieß der. Es ist nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, da bleibt was in Erinnerung, was war das überhaupt für eine Figur, hatte die überhaupt einen Namen? Viele haben dann tatsächlich haben keinen richtigen Namen, ja. Ralf Möller hat so eine Gastrolle, der ist halt Officer John, ja. Dass der aber John heißt, ich weiß nicht, ob das überhaupt im Film vorkam, das ist halt der Polizist, den Ralf Möller spielt.
Ja, genau, das reicht ja auch. Wobei ich dir das mit den Momenten für die erste Stunde absolut zustimme, da ist das so Scattershot und ich habe mich gelangweilt. So, und dann in der zweiten Stunde nach dieser Freizeitpark-Episode, wenn die dann über relativ lange Zeit in so einem Bunkerkeller sitzen, keine Ahnung, das war wirklich Körperverletzung. Also wenn er dann meint, er müsste jetzt anfangen, so einen herkömmlichen Heist-Action-Plot da zu erzählen, wo die sich alle erstmal stundenlang ihre erstaunlich ernst gemeinten Pläne da erklären, das war unerträglich. Ich weiß jetzt nicht genau, wir haben ja beide jetzt die neue Fassung gesehen, die man heute bekommt, wenn man sich den Film online ausleiht. Die ist aus irgendeinem Grund 20 Minuten länger als die Kinofassung. Und ich glaube, das kam aus einer Zeit, es gab mal so eine Modezeit auf Blu-ray, wo die immer ganz groß draufgeschrieben haben, jetzt 15 Minuten mehr Material oder so. Genau, und von diesen Blu-rays muss man die Finger lassen, weil 15 Minuten Material heißt nicht irgendwie jetzt die besten oder extremsten Gags, sondern, also man hat ja so im Schnittprogramm normalerweise packt man die ganze Szene rein und dann schneidet man vorne und hinten so viel weg, dass das Beste übrig bleibt, ja. Und aus Marketinggründen schneiden sie dann den langweiligen Kram wieder dazu, nur um zu sagen, jetzt haben wir nochmal 20 Minuten mehr, aber das sind nicht, das sind die 20 Minuten, die eh keiner sehen will. Also bei so American Pie 7 oder so, da gibt's dann nochmal einen besonders extremen Gag, aber in diesem Fall dauert einfach jede Szene, die ohnehin schon viel zu lange ist, einfach am Anfang und am Ende nochmal 2 Sekunden mehr. Und das ist kaum auszuhalten. Also diese Fassung, also wenn sich den Film irgendjemand aus Neugier angucken will, versucht die alte Kinofassung, die 102 Minuten ungeschnitten dauert, irgendwie zu bekommen. Die 118 Minuten Fassung ist unerträglich langweilig. Ich habe langweilig auf meinen Zettel mit 23 A's geschrieben.
Ja. Ja, ich finde der Film, der krückt halt zwischendrin dann ständig, weil er, ich meine, er hat so zwischendrin eingestreut immer diese Szenen von Chaos, von Gewalt, die plötzlich ausbricht und so. Aber um auf seine Laufzeit zu kommen, gibt es dann halt zwischendrin immer diese statisch meandernden Szenen. Manchmal, es gibt so dieses längere Job-Interview, das der Dude irgendwann mal hat, relativ am Anfang, glaube ich, noch. Das geht noch, weil, wie heißt denn der Mensch? Da spielt der Typ aus Hostel mit und aus Suits. Weißt du, wie der Schauspieler heißt gerade?
Rick Hoffman heißt der.
Ja, genau.
Rick Hoffman.
Also der ist relativ bekannt und der spielt ja auch gerne so die schmierigen Ekelpakete, das macht er da auch ganz gut. Das ist wegen dem noch ab und zu leidlich amüsant, ne? Also auch zum Beispiel, wenn er da so die Köpfe vorheriger Bewerber in dem Konferenzraum ausgestellt hat, also, oder nee, gefasst, das sind die Köpfe der Leute, über die er steigen muss, um seinen Job zu bekommen, auf die Position zu gelangen, an der er gerade ist. Das geht halt alles dann viel zu lange. Das wird so überstrapaziert und das passiert dem Film halt ständig, ja, dass er dann halt da sitzt und sich ergeht in Szenen, die er weiter auswalzt, wo man sich denkt so, vielleicht 30, 45 Sekunden davon, ja, das wäre noch erträgliches Material gewesen und dann kommen halt diese 2,5 Minuten hinten dran noch drauf.
Ja, also alle Gags, die zumindest im Ansatz funktionieren. Also hier wird der Bewerber auf einen Stuhl gesetzt mit Absicht, auf den man sich nicht setzen kann, weil der quasi immer zur Seite wegkippt. Und gleichzeitig werden so Fragen gestellt, die überhaupt keinen Sinn machen, so ein bisschen so Google-mäßig, ja. Also wo dann so Vergleiche Äpfel mit zum Beispiel. So, das ist die Frage. Und man muss dann halt irgendwie drauf reagieren als Bewerber und irgendwas Cleveres sagen, was auch immer das sein soll. Aber erstmal erklären Sie den Gag sofort, weil die nächste Frage ist, wenn Sie in einer Box sind, wie denken Sie dann außerhalb? Also sozusagen, da wird der Gag von davor wirklich ausbuchstabiert und erklärt. Und es dauert dann noch 3 Minuten weiter. Dasselbe später, Osama Bin Laden geht zu so einem Seminar, wo Führungskräfte lernen, wie sie quasi ihre Angestellten besser auspressen können. So, und alles, was er da hört, passt perfekt dazu, wie er seine Selbstmordattentäter quasi in den Selbstmord treiben kann. Ja, also er schreibt da ganz fleißig mit. Und das ist in der ersten Sekunde lustig. Und dann kommt das noch 5-mal. Und dann ist auch die erste Sekunde nicht mehr lustig. Also seine, was weiß ich, 3, 4 ganz netten Ansätze treibt er sich selber aus, indem er das viel zu weit treibt.
Ja, genau. Auch alles, was wir so vorher schon erwähnt haben. Also auch der Gedanke, die Taliban, die tun alle so, als wären sie die religiösen Asketen, aber das sind sie ja gar nicht. Ne? Also keiner von denen steht wirklich hinter dem, was sie propagieren. Und der Gag, das ist ja das, was am Anfang in dieser Flugzeugszene vorkommt. Und das ist der Gag mit den Taliban. Das setzt sich komplett fort durch den ganzen Film, immer und immer und immer wieder. Also immer nur dieses so, ja, ne, lassen wir anderen den Vortritt und der Selbstmordattentäter verabschiedet sich noch quasi traurig von den ganzen Markenprodukten im Supermarkt in den USA, die er dort kennengelernt hat und so weiter und so fort. Das ist halt alles Varianten von dem gleichen Gag, die dann wieder und wieder abgespult werden.
Ja, also ich meine, wir müssen auch nur noch ganz kurz über die Action und die Fahrstuhlmusik reden. Weil das ist eine solche Dödel-Score durch den ganzen Film, dass es passt perfekt zu der Langeweile. Also das hat er perfekt musikalisch untermalt. Und am Schluss gibt es dann quasi als große Action-Szene einen Shootout, in dem die Rednecks und die Sektenspinner und die Terroristen alle wie bekloppt auf diesen Wohnwagen da einschießen. Und ich meine, also 15 Millionen sind jetzt kein großes Hollywood-Budget, aber 15 Millionen sind für so einen kleineren Actionfilm jetzt auch nicht nichts, ne? Also das ist schon Geld. Und aber das sieht man überhaupt nicht. Also das ist jetzt sowas von langweilig und dann ballern die da 5 Minuten lang und du siehst einfach hier und da mal Einschusslöcher aufpoppen, aber es gibt, du siehst auch zum Beispiel nie irgendwie so das große Ganze einmal, dass da wirklich so Energie aufkommen würde oder so. Also er kann das null. Der Typ kann nicht inszenieren und er versenkt das alles. Also wenn man einen Haufen hat von 300 Leuten, die mit irgendwie riesigen Maschinengewehren auf einen Wohnwagen einschießen, dann muss doch da irgendwie mal ein Funke überspringen, aber da passiert gar nichts.
Also der Sound insgesamt ist sowieso so ein bisschen amateurhaft, nicht nur die Musik. Es gibt ja sogar Szenen, ich glaube, das war bei diesem Interview, wo auf einmal beim Dude hat die Stimme auf einmal einen Hall und die Gegenseite ist aber quasi Studiomikrofon. Und das halt einfach so zusammengeschmissen. Man merkt quasi jedes Mal, wenn der Umschnitt kommt, der Gegenschuss und der andere was sagt oder sowas, dann passen diese beiden Tonebenen auf einmal nicht mehr zusammen. Und das wirkt alles total hemdärmlich zusammengestöpselt. So wie halt auch ansonsten in dem Film, also auch so von der ganzen Regie her sehr viel Willkür da ist. Da wird einfach so umgeschnitten und denkst du so, was ist das? Wie kommen wir da hin? Was ist jetzt zwischendrin passiert? Wie funktioniert dieser Szenenwechsel? Wieso ist diese Figur auf einmal wieder hier? Und so weiter und so fort. Das ist ab und zu, glaube ich, dem Film sogar vielleicht dienlich oder umgekehrt, weil der Film insgesamt auch eine so ist halt alles so inkohärent und willfährig und einfach nur so ein Panoptikum des grotesken, tabubrechenden, geschmacklosen, dass man zwischendrin halt auch irgendwie denkt so, naja, so ist es halt, ne? Und dass das hier irgendwie auch noch ein bisschen scheiße gemacht ist, das passt sogar irgendwie wieder dann dazu. Man hat das Gefühl so, ja, mein Gott, ne, denen war halt alles egal. Das war sozusagen auch die Mission. Und was bringt es dann, sich darüber irgendwie überhaupt nur Gedanken zu machen, ob hier vielleicht auf technischer Ebene oder auf inszenatorischer Ebene irgendwas verpatzt wurde. Aber diese Action-Szenen sind tatsächlich so ein Ding. Man möchte ja meinen, man sehnt sich dann danach, dass dann auf einmal diese Gewaltausbrüche kommen, wo dann ganz viel geschossen wird, auch bei diesem Massaker in diesem deutschen Vergnügungspark zum Beispiel. Aber das ist alles so absolut, ja, wie du schon sagtest, so ohne Energie und so kraftlos inszeniert, auch mit so, in diesem deutschen Vergnügungspark ist ja der Gag, dass ganz viele Kinder erschossen werden, auch so onscreen mit blutigen Einschüssen. Aber das ist so, ein Schuss und dann mit leichter Verzögerung fällt das Kind um. Uwe Boll wird in die Eier geschossen und man sieht, wie er so diesen Sturz abfängt, während er sich nach vorne umkippen lässt. Aber das ist halt alles, diese Szenen sind alle so zu lang, diese leicht zeitversetzten Reaktionen, wenn Dinge explodieren, wenn Menschen getroffen werden und so. Das hat nicht Trash-Charme, sondern das bremst halt einfach nur alles irgendwie aus und gibt dem Ganzen auf einmal diese komisch künstliche Anmutung, dass man halt einfach so da sitzt und denkt so, ja, Dinge passieren.
Ja, ich habe als ich in der Schule war, habe ich so einen Film gedreht über so eine Mediensatire über Amokläufer an Schulen. Und so wie ich da die Action inszeniert habe, irgendwie mit 3 Kumpels, so sah das hier auch aus. Und er verwechselt, glaube ich, also Uwe Boll verwechselt, glaube ich, ganz oft das Was mit dem Wie. Also wenn du ihn zum Beispiel sagst, ja, so, ich finde Poste langweilig und so, aber dann sagt er halt so, ja, aber ich habe doch irgendwie da in der einen Szene 7 Kinder erschossen. Das kann doch nicht langweilig sein. Und er redet halt nie über das Wie. Also es gibt dann, ich war bei der Deutschlandpremiere von Auschwitz, also seinem Film über einem seiner Serious-Films über einen Tag in Auschwitz und die dort recht alltäglichen Abläufe. Also es hat keine Geschichte, sondern es geht einfach nur darum, einen Tag in Auschwitz zu zeigen. Und er erzählte danach im Q&A vor ausverkauftem Saal, das sehr schnell darin mündete, dass ich im Publikum und er auf der Bühne sich nur noch laut angeschrien haben. Auf jeden Fall erzählte er dann, er wollte das so ganz authentisch machen und so. Er wollte die Banalität des Schreckens zeigen, das ist jetzt keine neue Idee, aber wollte er halt auch mal machen. Und dann spielt Uwe Boll halt so ein Gaskammeraufseher, der dann zwischen zwei Gasduschen quasi da in Ruhe sein Käsebrötchen isst. So, das finde ich alles nicht irgendwie nicht sonderlich spannend oder so oder erhellend, aber von mir aus soll er machen, das hat mich alles nicht gestört. Aber dann gibt es eine Szene, in der quasi dann die ankommenden Juden, glaube ich, so aussortiert werden. Und es gibt eine Szene, in der ein Baby quasi exekutiert wird, also per Kopfschuss. Und die Szene wird in Zeitlupe gezeigt. Und dann habe ich ihn halt schreiend gefragt, wie er denn auf die Idee kommt, dass das authentisch sei. Er hat mir ja gerade erzählt, er wollte das authentisch machen. Was soll denn die Zeitlupe da? Und Uwe Bolls Antwort war, ja, er wollte das eigentlich nicht, aber er musste das so machen, weil sonst wäre das langweilig gewesen. Da konnte ich dann auch nichts mehr zu sagen. Und das ist so diese Idee, dass er sozusagen glaubt, nur weil er das macht, egal wie er das macht, ist das schon gut. Also er ist derjenige, der sich traut, Kinder zu erschießen. Und das ist sozusagen, auf die Grenzüberschreitung ist er dann an sich stolz. Und dann ist es auch egal, wie es passiert oder welche Wirkung es hat. Und in Auschwitz hat das eine Wirkung, die fatal ist, weil das allem widerspricht, was er eigentlich mit dem Film machen wollte. Und in Postel hat es die Wirkung, dass es überhaupt keine Wirkung hat. Also hier wird ein Baby im Kinderwagen vom Lastwagen plattgefahren und du sitzt vorm Fernseher und denkst, ja, schön. Es passiert nichts.
Ja, das vor allem, weil die Szene, die steht ja auch am Ende einer endlosen Abfolge, wo du auch, genau wie du schon sagtest, das ist halt einfach nur Provokation. Ne? Da ist halt einfach immer der Tabubruch um des Tabubruchs willen. Da laufen halt ganz viele Leute mit Hakenkreuzarmbinden rum. Da wird nahegelegt, irgendein Mädchen wurde in den Mund geschissen, die dann noch mit Kacke verschmiertem Mund da steht und davon berichtet. Es gibt ganz viele Sachen so, guck mal, wir machen ganz viele Witze über Fette, ne? Die fette Frau von dem Dude, oh, die fette Frau hat ganz viel Sex, ist es nicht witzig. Der schwarze Polizist, er schießt aus quasi rassistischen Motiven eine alte asiatische Frau und so weiter und so fort. Und das ist halt auch genau dieses Ding. Also schau mal, wie transgressiv ich sein kann, aber es ist halt völlig unintelligent und dumm und einfach nur drin, um zu zeigen, guck mal, was für dicke Eier ich habe, ne, dass ich das mache. Aber übersieht halt völlig, dass das halt so einfach nur diese Aneinanderreihung von Geschmacklosigkeiten ist, die halt dann aber auch irgendwo wirklich, also bei mir eigentlich fast vollständig entweder keinen Effekt hatten oder so eine leichte Angewidertheit, weil halt einfach das von der ganzen Inszenierung unangenehm ist. Also auch die typische Szene, wenn jemand lange auf dem Klo sitzt und ne, begleitet von Scheiß- und Furzgeräuschen und sonst irgendwas und du denkst halt einfach nur so, ja, ein bisschen widerlich jetzt, so wie es gemacht ist. Aber das ist halt keine Leistung. Weißt du, also wenn man so will, dann kannst du auch sagen, hey, Uwe Boll, Two Girls, One Cup, ne? Avantgardistisches Kino, oder?
Ja, wenn er das alles gemacht hätte, also dieses Provokation und der Provokation willen, das ist dann halt, da habe ich nichts dagegen, soll man machen. Also da gucken wir mal, wie ich provoziert bin und dann, also vielleicht mal so ein bisschen, es geht ja viel um den Begriff der politischen Korrektheit und also die Idee für den Film kam ja irgendwie von dem deutschen Postel-Fanclub oder so, die sind dann zu Uwe Boll gegangen und haben ihn gefragt, mal willst du nicht als nächstes das machen und er hat den, dann glaube ich vor allen Dingen deshalb ja gesagt, weil das quasi für ihn die Erlaubnis ist, politisch unkorrekt zu sein, weil dann kann er halt sagen, ja, ich versuche ja das Spiel zu machen und das ist auch politisch unkorrekt. Und ich weiß nicht, ob du den Film Adams Äpfel kennst, aber das ist so eine dänische Nazi-schwarze Komödie, also Neonazi-schwarze Komödie, die so Tabubrüche drin hat und so. Und als wir den damals beim Filmfest Hamburg quasi mit 30 Journalisten in der Pressevorführung gesehen haben, kamen wir danach raus, standen im Kreis und alle haben gesagt, oh, der ist ja so toll politisch inkorrekt. Ich habe gesagt, wenn 30 Leute den Film sehen, und alle sagen, wie toll der politisch inkorrekt ist, dann ist das der Beweis dafür, dass der nicht politisch inkorrekt ist. Weil wenn nicht mindestens die Hälfte mit einem hochroten Kopf da rauskommt und das Kotzen kriegt, dann hat er euch doch sozusagen, dann habt ihr doch genau die Grenzüberschreitung bekommen, die ihr wollt. Und politische Unkorrektheit ist das, wenn du quasi in einer Weise über das Maß hinausgehst, das den Zuschauer verstört. Und die Sachen, die in Postel passieren, die gehen nur auf dem Papier über das Maß hinaus. Wenn du dir durchliest, was in Postel passiert, oder wenn du uns jetzt zuhörst, wenn wir erzählen, was in Postel passiert, ist das um ein Vielfaches verstörender, als das tatsächlich ausgedrückt und von Uwe Boll inszeniert auf der Leinwand zu sehen. Also ich bin da wirklich damals, als ich in die Pressevorführung gegangen bin, ich sag ja dann so, okay, das ist jetzt nicht meine Art von Humor, aber ich möchte als jemand, der irgendwie stolz darauf ist, sich in seinen eigenen Texten politisch korrekt auszudrücken, einfach weil ich sage, das hat mit Anstand zu tun, wenn ich andere nicht beleidigen kann und dadurch selber nichts verliere, finde ich, ist das eine gute Sache. So, also ich bin eigentlich so das Prime Target, wenn ich in diesen Film gehe, dass ich damit rauskomme und mich irgendwie fühle, als ob ich gerade vergewaltigt wurde, dass ich das Kotzen kriege, dass ich hochrot anlaufe, dass ich danach tatsächlich Uwe Boll einfach nur noch in die Fresse schlagen will. So, und wenn das passiert wäre, dann hätte ich halt all diese negativen Gefühle gehabt. Aber das hätte ich respektieren können, weil ich dann sage, okay, er wollte einen politisch inkorrekten Film machen und er hat einen politisch inkorrekten Film gemacht, weil er mich völlig aus der Bahn geworfen hat. Aber wenn ich als jemand, der auf sowas dann durchaus auch mal gereizt reagiert, wenn Filme an den falschen Stellen die Grenzen überschreiten für mein Verständnis, da einfach nur gelangweilt rauskomme und sage, ja, interessiert mich alles nicht, dann hat er einfach sein Ziel völlig verfehlt. Und ich glaube, die paar Leute oder die Leute, die im Internet, es gibt ja, es sind eher so Internetleute, die den Film trotzdem gut finden, das sind einfach so, die freuen sich halt einfach so, ja, ist gut, das darf man eigentlich nicht machen, aber es wurde trotzdem gemacht, aber so auf dem Papier und das reicht denen schon. Und das, weiß nicht, das ist für mich nicht politisch inkorrekt, das ist nach dem Mund reden. Also das ist, man gibt die Leuten die über Grenzüberschreitungen, die sie haben wollen und dann sind sie irgendwie ein bisschen happy und so und hat endlich mal jemand gemacht, hey, aber das ist nicht für mich keine Kunst, also das ist Kindergarten.
Ich find, das ist halt wirklich so Edgelord the Movie, ne? Also dieses ganze, er hat ja damit nichts zu sagen eigentlich, es ist ja nur so eine Demonstration seiner politisch unkorrekten Potenz, wenn du so möchtest, ne? Ich kann das machen oder ich mach das. Aber das ist, es wird ja nicht mal wirklich spürbar, warum er das macht oder sonst irgendwas. Ich finde, es ist halt alles so, es ist halt am Ende völlig belanglos. Also es hat eigentlich auch noch nicht mal, es ist noch nicht mal so dieser Gegenbeweis. Dass es so ein subversiver Film ist, ja, dass er hier tatsächlich irgendwie dieses System Hollywood unterwandert hätte oder sonst irgendwas. Das sind ja alles Sachen, die auch in anderen Filmen und so durchaus vorkommen. Es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie einen Beleg geschaffen hätte sozusagen, guck mal, was man auf die Leinwand bringen kann oder auf eine DVD bringen kann, sondern es ist halt einfach nur, es ist halt da. Und es verletzt nominell irgendwelche Tabus. Und bei mir überschreitet es auch häufig Geschmacksgrenzen, wo ich denke, so, das ist jetzt halt einfach nur so, ja. Also in der seiner, auch in dem, die Vermischung von so eher so Low-Budget-Inszenierungen mit unangenehmen Figuren, die unangenehme Dinge tun, das ist dann halt was, wo ich mir denke, so, ja, das ist gerade unangenehm, sich das anzuschauen, aber halt auch nicht in irgendeiner Art und Weise, wo dann tatsächlich jetzt im Nachgang eine Art von Reflexion einsetzen könnte oder sonst irgendwas, sondern diese ganze Vorsätzlichkeit, mit der er das macht, steht dem ja dann auch ein bisschen im Wege, dass man sich dann halt auch da sitzt und sich so denkt, so, naja gut, das ist halt das, was er hier macht, ne? Er reiht einfach nur diese ganzen Dinge aneinander und das war's.
Ja, also es gibt dann da am Straßenrand so zwei Typen, die immer mal wieder auskommen und einfach da sitzen und irgendwelchen Scheiß erzählen. Und einmal reden die irgendwie darüber, erzählen sie sich so eine Geschichte von Babys, die irgendwie statt Milch immer nur Sperma in ihren Flaschen hatten und solche Sachen. Und deswegen, wie gesagt, ich komme nochmal darauf zurück, wenn auf dem Papier ist das alles heftig. So. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass Uwe Boll damals Angst hatte, dass die FSK ihm seinen Film für Deutschland nicht freigibt. Und es ist für mich absolut stimmig, dass entgegen aller Erwartungen vorab der Film eine FSK 16 bekommen hat. Weil das ist zwar alles da und das sollte alles für sich reichen für FSK 18 oder noch schlimmer. Aber Uwe Boll nimmt diese Kraft zur absoluten Explosion und so aus jedem Gag raus. Also entschärft quasi die ganzen Gags mit seiner Inszenierung. Auf dem Papier sind das alles Grenzüberschreitungen. Dann macht Uwe Boll seine Inszenierung und danach habe ich, ach komm, Uwe, ist okay, mach dein Ding. Da ist nichts mehr da. Für mich ist da keine Grenzüberschreitung mehr da und das ist für mich das große Problem. Also, wie gesagt, also wenn ich diesen Film gehasst hätte, also wirklich aus ganzem Herzen, dann hätte ich ihn wesentlich besser gefunden als jetzt, wo er mir völlig egal ist und mich eigentlich nur gelangweilt habe.
Ja.
Das ist für mich transgressiver Humor. Der Humor in dem Film ist nicht transgressiv. Also klar, wenn man jetzt so gar keine, wenn man so gar nicht da in dem Bereich ist und ich jetzt, was weiß ich, meine Mutter jetzt diesen Film zeige, weiß nicht, wie die reagieren würde. Aber jetzt, wenn man so ein bisschen so unterwegs ist in etwas anzüglicheren Humorbereich oder Gross-Out-Komödien und so, dann reißt einen doch da nichts runter. Da kommt keine Sekunde, wo man sagt, Moment mal. Also ihr hattet ja neulich diese Diskussion über die Hakenkreuze, wo Wolfgang dann gesagt hatte, es gab in dem einen Spiel mal einen Moment, wo er das Spiel ausgemacht hat.
Ja, GTA 5.
Und auf dem Papier ist Postal voll von Momenten, wo jeder Mensch mit einem gesunden politischen Verstand sagen müsste, nope, wo ist meine Videofernbedienung, hier ist Feierabend. Diese Momente gibt es im Film nicht. Das Einzige ist, man ist so gelangweilt, dass man aufhört. Ich hätte auch noch 5 Minuten aufgehört, wenn wir nicht den Podcast jetzt hätten. Also dementsprechend Langeweile statt Transgression. Und wem es sozusagen reicht, dass diese Transgression nicht wirklich eintritt, sondern dass man einfach sagt, okay, auf dem Papier hat er jetzt was gemacht, was man eigentlich nicht machen darf, hehehe. Aber das kann ja wohl wirklich nicht die Lösung sein. Und dieses, was du erwartet hast mit der zweiten Ebene und dann fängt man an, über Sachen nachzudenken, also gut, da habe ich auch nicht mit gerechnet, ehrlicherweise. Mir hätte es schon gereicht, wenn er mir wirklich mit Anlauf in die Eier tritt und ich danach nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und ich bin sauer und wütend und sowas darf man doch nicht machen. Also ich bin jemand, der sehr, sehr selten sagt, darf man doch nicht machen. Aber wenn ich das sage, dann habe ich großen Respekt vor dem Film.
Ich bin grundsätzlich eigentlich, wäre ich wahrscheinlich sogar ganz gut geeignet für Postal, weil eigentlich so, also bei Humor mag ich es, wenn das Ganze durchaus sich, also wenn es relativ rücksichtslos ist. Ne? Also ich mag Bill Burr als Stand-Up-Comedian oder Doug Stanhope, ja, der eine Comedy-Routine daraus gemacht hat, wie er seiner eigenen Mutter beim Selbstmord geholfen hat. Aber das sind halt Sachen, die sind reflektiert und die sind teilweise anrührend oder die haben zumindest irgendeine Art von Message dahinter, die dann vielleicht auch einfach, ne, das ist ja das, wie Humor auch dann gut funktionieren kann, selbst wenn er dann irgendwie so ein bisschen edgy ist, indem es eben auch ein bisschen entlarvend ist, ne, weil manche moralischen Vorstellungen in der Gesellschaft sind natürlich scheinheilig. Aber wie gesagt, bei Postal, es gibt bei Postal auch einfach kein gutes Timing, was halt für Comedy immer wichtig ist. Da gibt's so Sachen wie zum Beispiel im Fernsehen, gibt's immer diese Nachrichtenschnipse, die da so zwischendrin mal reinlaufen. Und da gibt's zum Beispiel auch diese Geschichte, dass dieses Transportschiff mit diesen Crotchy Dolls gesunken ist und dann heißt es halt so, ja, man konnte nur 4.000 oder so und so 4.000 von diesen Püppchen retten und die ganze Besatzung ist leider ertrunken. Und was da dahinter steckt sozusagen, so als Gag, so die haben zuerst die Ware gerettet und dann waren die Menschen leider schon alle ertrunken, hätte durchaus ein ganz guter Gag sein können. Aber so wie das in den Film reingeschmissen wird und auch wie es überhaupt formuliert ist, das ganze Drehbuch ist halt auch einfach scheiße geschrieben, funktioniert es dann halt trotzdem nicht. So im Nachgang, ich habe dann auch tatsächlich in dem Falle, wie gesagt, die Tonabmischung ist zumindest bei der englischen Tonspur teilweise auch scheiße, habe dann zweimal zurückspulen müssen, um überhaupt zu verstehen, was dieser Nachrichtensprecher dort sagt. Ja, und dann im Nachgang so gedacht, so hätte ein guter Gag sein können an sich.
Aber die anspruchsvollen Gag vergeigt er eh, aber auch so diese ganz, ganz billigen Gags, wo sich andere Menschen gar nicht hintrauen würden und wo ich deswegen glücklich bin, dass Uwe Boll es ausprobiert, einfach mal zu gucken, was passiert. Wie zum Beispiel diesen uralten Mehl-Gag, dass man bei einer sehr, sehr fettleibigen Frau irgendwie Mehl streuen muss, um die feuchte Stelle zu finden. Das ist ja irgendwie so ein ganz alter Schulhof-Gag. Den buchstabiert er halt aus und zeigt das auch, aber selbst das, also ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also er sagt dann, der Nachbar sagt halt, ich muss jetzt hier Mehl holen, damit ich deine Frau da bist, damit ich das da finde. Und dann schüttet er aber ihr einfach irgendwie das Mehl über den Kopf oder so. Ich habe das alles nicht verstanden. Also selbst diese billigsten Gags vergeigt er einfach völlig, weil das überhaupt keinen Sinn macht, was er da inszeniert. Und das ist ja auch, wenn du in Interviews mit ihm immer redest, wenn er so darüber spricht, wie er einzelne Szenen hinbekommen hat. Man hat irgendwie nie das Gefühl, dass er versucht, die irgendwie gut hinzubekommen oder besonders gut hinzubekommen oder das meiste rauszuholen, sondern es geht immer in die Richtung, ja, ich habe das irgendwie gerade so geschafft, dass es halt in der Kamera war. Und das reicht ihm dann. Und das reicht aber für den Film nicht. Und gerade nicht für Humor, was ja dann sehr, sehr schwierig ist, da das Timing gut hinzubekommen.
Er ist ja anscheinend da auch also an dem Punkt seiner Karriere angekommen, wo der Grad an Kompetenz, den er sich erworben hat, jetzt genau an dem Scheitelpunkt ist, wo er nicht mehr scheiße genug ist, dass das Ganze von sich aus so eine trashige Komik entwickelt, aber er auch nicht irgendwie tatsächlich so gut geworden ist, dass das Ganze funktioniert. Sondern jetzt ist es halt durchgehend eher langweilig, weil auch extrem konventionell, ne? So super viel einfach nur so eine Abwechslung von einigermaßen statischen Shots, also häufig auch so vielleicht Handkamera und so, da wackelt's ein bisschen und so, aber das ist halt auch alles so saftlos. Und wenn sich dann mal was bewegt, dann ist zwischendrin mal so eine endlose Kamerafahrt eines Dialoges, wo Leute eine Wendeltreppe runterlaufen.
Ja, ich habe mir dann irgendwann sowieso nur noch einen Spaß draus gemacht, bei den satirischen Momenten, wo irgendjemand was ganz Ungehöriges sagt, zum Beispiel J.K. Simmons am Anfang als Bürgermeisterkandidat am Straßenrand, dass zum Beispiel die Opfer von 9/11, dass das ja eh alles nur Banker seien und deswegen sei das gar nicht so schlimm, die wahren Opfer würden in anderen Teilen der Welt liegen, leben. Da habe ich mit Spaß draus gemacht, rauszufinden, was ist jetzt die Satire und was meint Boll eigentlich tatsächlich ernst und spricht es jetzt nur einfach relativ glatt durch seine Figuren hindurch aus. Weil wenn man sich jetzt, also als ich angefangen habe, mich mit Uwe Boll zu beschäftigen, habe ich eigentlich gedacht, das ist ein rechter Spinner. So, und dann bin ich irgendwann dazu gekommen zu sagen, okay, das ist eigentlich jemand, der politisch all over the place ist, aber einfach totaler polternder Populist. Mittlerweile jetzt mit dem, was er in den letzten Wochen da zu Flüchtlingssachen und Gewalt und so gesagt hat, das ist alles wieder recht brauner Bullshit. Aber er hat halt diese populistischen Ansichten vor allen Dingen gegen die Wall Street und so. Er hat ja dann auch Attack on Wall Street Twitter gemacht, wo jemand an der Wall Street Bank Amok läuft und man eigentlich auf der Seite von demjenigen ist, der da alle erschießt. Und durch diesen ganzen Film durch gibt es halt Dialogpassagen, wo ich eigentlich denke, da gibt es überhaupt keine satirische Ebene mehr. Das ist einfach Bolls Meinung, die er jetzt in diesem Umfeld einfach mal aussprechen kann, weil das passt eigentlich ganz gut zu den anderen Sachen, die so total übertrieben sind. Und dann habe ich mir den Spaß draus gemacht, die zu suchen, die er ernst meint und die zu unterscheiden von denen, die eine satirische Ebene haben. Ja, man muss sich ja irgendwelche Trinkspiele quasi oder Trinkspielersätze ausdenken, um durch die zweite Hälfte zu kommen. Aber das ist ist eine problematische Gestalt, der Boll. Auch abseits seines Filmschaffens.
Das passt sogar auch wieder so ein bisschen zu der Vorlage, weil Running with Scissors, dieses Spielestudio, der hat ja auch einen Frontmann, Vince Desi, der ja auch eine Cameo-Rolle hat, ja, wo er versucht, Uwe Boll umzubringen. Und das ist tatsächlich sogar relativ ähnlich. Also das Spiel ist einerseits, kokettiert es hier mit so einer anarchistischen Ausrichtung, ja, und will irgendwo, macht sich lustig über so ziemlich alles, ne? Das ist so der Vorsatz, das ist ja auch immer so die Grundentschuldigung von allem Humor, der so ein bisschen an die Grenzen geht, dass man sagt so, ja, aber wir machen uns nicht nur über die Moslems lustig, sondern auch über die Christen und über die Buddhisten und sonst irgendwas sozusagen. Also wir sparen keinen aus und dementsprechend ist es dann wieder gleichberechtigt. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie versuchen, irgendwas runterzumachen. Das war auch immer so deren Mantra. Aber man merkt halt auch schon, also zum Beispiel, wenn man die Interviews mit Vince Desi hört, der ist politisch auch so querbeet, aber erstaunlich konservativ. Für jemand, der eigentlich, ne, sagt so, ja, ne, diese ganze scheinheilige Moral und sonst irgendwas. Weil es ist so, zwar Anti-Kirchenstrukturen, aber gläubig, ist gegen Einwanderer, ist gegen Schwulenehe und so weiter. Also ganz viele progressive Sachen lehnt er eigentlich ab. Und so, das merkt man auch den Postal-Spielen an, ne? Dass das schon eigentlich ein Spiel ist, das von reaktionären Waffennarren gemacht ist. Ne? Da ist versucht, sozusagen sein Netz weit auszuwerfen. Aber am Ende, wenn man mal genauer hinschaut, ist da durchaus auch eine Selektion feststellbar, worüber es sich lustig macht. Und auch bei Postal hat man schon so ein bisschen das Gefühl, es sind die bösen Taliban, die da auftreten, aber der Gegenspieler ist eine noch nicht mal erkennbar großartig christlich inspirierte Sekte. Ne? Also da ist es jetzt nicht so, dass man sich da dann jetzt wenigstens die katholische Kirche vorgeknüpft hätte und solche Geschichten.
Ja, genau. Und im Film ist es jetzt halt auch so, also Boll ist zum Beispiel gegen Waffen oder gegen, dass jeder Waffen hat. Also er ist sozusagen, seine politische Richtung ist überhaupt nicht so leicht auszumachen. Das ist durchaus nicht komplex, aber es ist halt, in dem Fall ist er halt populistisch für das, in dem Fall ist er populistisch für das. aber er hat halt immer so diese Idee, ich bin der mit dem gesunden Menschenverstand und ich habe die einfachen Lösungen und ich sage euch jetzt mal, wenn man das einfach so macht, dann wird das, ist das gut. So, und das merkt man in dem Film halt auch, weil sozusagen die populistischen Meinungen, die er selber vertritt, die sind ganz leicht anders inszeniert als die populistischen Meinungen, die er nicht vertritt. Und man merkt das dann, man entwickelt schon Gefühl dafür, welche satirischen Zeilen sozusagen überhöht sind und welche eigentlich ziemlich genau seiner Meinung entsprechen, die er dann da halt mit reingeschmuggelt hat.
Weil das halt alles, ne, das folgt keinem gedanklichen Konstrukt. Deswegen, das ist halt, wenn nicht dumm, dann wenigstens uninformierte Menschen anfangen, hier solche Sachen komplexe Themen durch den Kakao zu ziehen. Da ist kein kohärentes Weltbild dahinter, da ist keine wirkliche Überzeugung oder sonst irgendwas, sondern das ist im Grunde genommen so ein, und das ist ja auch so ein bisschen, was dieses Internet-Edgelord-Tum so ein bisschen auch auszeichnet, ist ja dieses immer da, wo ich an gesellschaftliche, ne, soziale, moralische, sonstige Grenzen anecke, da finde ich das scheiße und lehne das dann ab. Aber das ist nicht, dahinter steckt eben kein tatsächlicher Gegenentwurf, sondern das ist eigentlich nur so ein um sich schlagen, so lass mich in Ruhe, ich will tun können, was immer ich will. Ja, wann immer ich etwas sage, muss das erlaubt sein. Wann immer ich etwas tun will oder so, muss das erlaubt sein, jetzt bis auf die ganz groben Grenzen. Umgekehrt aber da, wo ich selber tatsächlich für mich irgendwas einfordern will, ist es dann auch schnell wieder zu Ende. Und genau diese Inkohärenz, ne, da wird nichts irgendwie durchdrungen. Man will sich eigentlich nur dagegen wehren, dass von außen irgendwo ein Druck entstanden ist, der gesagt hat, so hey, können wir uns nicht darauf verständigen, dass das und das jetzt einfach zumindest nicht mehr in irgendeiner Öffentlichkeit passiert.
Genau, ja. Wollen wir noch drüber reden, Verhältnisspiel zu Film. Das endet bei mir mit einem Satz: für Uwe Boll und für den Film bedeutet das Spiel nur eine Erlaubnis, in eine bestimmte Humorrichtung hervorzustoßen. Alles darüber hinaus nicht. Mehr ist nicht.
Also es hat es bedient sich nicht der Videospielästhetik. Sogar die Stadt, in der es spielt, ist jetzt eher so ein bisschen urbaner und nicht so ländlich wie in dem Spiel. Die Handlung ist selbstverständlich, haben wir schon gesagt, jetzt nochmal ausgeweitet. Tatsächlich aber so von der Geisteshaltung, die dahinter steht, ne? Von dem, wenn man so möchte, dem übergreifenden Spirit, da fängt es das Spiel tatsächlich ein. Also irgendwo so als eine Art genereller Entsprechung dessen, was dieses Werk irgendwo macht, ja, nämlich so dieses Zusammenwürfen oder sowas, da ist er schon tatsächlich nah dran, nur erschreckenderweise dümmer und ineffizienter als das Spiel.
Ich habe nicht das Gefühl, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also entweder man nimmt den Humor des Spiels und versucht sich mit dem zu beschäftigen und das irgendwie auf der Leinwand zu verhandeln. Oder man, das ist die interessantere Möglichkeit. Ich glaube, dass es hier eher so war, dass Boll gehört hat, in dem Spiel darf man alles machen. So, und dann gab es die Spieleentwickler, die mit dieser Prämisse losgelaufen sind und dann ist das Spiel Postel rausgekommen. Und Boll ist quasi mit derselben Prämisse losgelaufen und hat aber seine Idee davon, was alles machen heißt, in das Skript reingebracht. Und deswegen gibt's da natürlich Überschneidung, weil das sind beides Kunstergebnisse, wo die Macher mit demselben Idee jetzt alles machen losgerannt sind. Aber ich finde, dass der Humor doch ein ganz anderer ist. Auch wenn er sozusagen so auf der Oberfläche ähnlich ist. Aber haben die beiden Humorebenen nicht viel miteinander zu tun. Also außer natürlich die reinen Fakten und dass es in beiden eine Katzenschalldämpferpistole gibt, für die sie extra 45.000 Euro bezahlt haben, obwohl sie nur eine Sekunde zu sehen ist und so. Aber die Gemeinsamkeiten finde ich sehr oberflächlich, weil man hätte eigentlich, also sozusagen eine gute Postal-Verfilmung hätte jetzt weniger so die Story und die Details und so, die kann man ja alle reinpacken, aber das Eigentliche wäre es gewesen, sich mit dem Humor wirklich auseinanderzusetzen im Spiel. Oder auch vielleicht mit bestimmten Situationen, die in dem Spiel passiert sind, also zufällig, ne? Also vielleicht hätte man sich statt das Spiel selber zu spielen lieber so YouTube-Let's Plays angucken sollen und daraus dann irgendwie Ideen für seinen Film ziehen sollen und so. Aber so, nee, er hat dann nicht viel, außer der Erlaubnis machen zu können, was er wollte, hat er für mich nicht viel aus dem Spiel mitgenommen, das mir dann irgendwas gibt im Film.
Ja, deswegen, wie gesagt, ich finde, sie sind halt das gleiche Geisteskind. Ne? Und in dem Falle, in der Hinsicht ist der Film schon so eine entsprechende Spiel. Ich glaube, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass wenn man das Spiel ist, da wird es auch einen Teil geben, der das halt eben einfach nur wegen einer endlosen Abfolge von Grenzüberschreitungen cool fand. Und das liefert der Film dann sozusagen halt, wie gesagt, in schlechter. Was halt wahrscheinlich so ein bisschen dieses auch einen sehr kategorischen Unterschied macht, ist halt, das Spiel ist Amerikaner, die sich sehr viel über amerikanische kulturelle Gegebenheiten lustig machen. Und dem Film merkt man schon an, der deutsche Uwe Boll, und es gibt ja einen Co-Autor, den Brian C. Knight, der ansonsten so ein Second-Unit-Director ist, mit dem Boll auch in fast allen Filmen zusammengearbeitet hat. Und das ist ein Kanadier, die jetzt hier aber lauter uramerikanische Themen verhandeln. Und auch da, ne, dann merkt man so ein bisschen, das ist so von außen reingeschaut und man denkt, man kennt das ganze Haus.
Ja, also das merkt man ihm auch noch an, dass es nicht so dieses, es ist halt so ein bisschen so, es sind auch nur Themen, die quasi außerhalb von Amerika auch eine Rolle spielen. Es gibt ganz wenige Momente, in denen es so Insider-Gags gibt quasi. Also du hast ja so als Deutscher, wenn du amerikanische Polit-Satiren guckst, selbst wenn du relativ gut informiert bist, sind da Momente drin, die du nicht verstehst, weil das so Sachen sind, die da halt in der Tagesschau liefen, die aber nie über die Grenze hinausgekommen sind. Und das hast du hier gar nicht. Und ist natürlich für deutsche Zuschauer nicht so schlecht, also man versteht alles.
Ja, so ein paar Sachen. Also angeblich diese Szene, wo der Polizist die alte Frau erschießt und so, das referenziert wohl tatsächlich auch irgendwas, das in den USA mit Polizeigewalt und so durch die Nachrichten gegangen ist, von dem hatte ich noch nie gehört und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie tief drinstecken muss, um das zu dechiffrieren, ja, weil offensichtlich auch, ne, die Leute, die das Ding geschrieben haben, nicht so tief drinstecken.
Ja. Naja, ich glaube, wir sollten mal. Ja,
wir können. Also,
weil ich muss ja posten, also es ist vielleicht ein bisschen traurig, aber eine der größten Auszeichnungen meiner mittlerweile 20-jährigen Karriere als Filmkritiker ist natürlich, dass Uwe Boll mich mal in einem Radiointerview, an dem ich nicht beteiligt war, trotzdem namentlich als Arschloch bezeichnet hat. Und das verdanke ich, glaube ich, hauptsächlich meiner Postkritik, wobei ich auch viele andere geschrieben habe über ihn, die nicht sehr freundlich waren. Weil ich habe damals, da kam sozusagen die Einladung für die Pressevorführung in ganz Deutschland, in verschiedenen Städten. So in jeder Stadt sollte der Film Postal zweimal gezeigt werden und so. Die allererste Vorführung war in Hamburg morgens, war ich da. Da habe ich mittags meine Kritik geschrieben. Nachmittags kam eine Mail, dass alle anderen Pressevorführungen in Deutschland abgesagt sind.
Okay.
Ja, ich habe zumindest also vielen Kollegen entweder ihre Aufträge versaut oder sie vor Schlimmem bewahrt. Das ist eine Frage der Perspektive. Aber ja, also das ist meine schönste Erinnerung, die ich mit Poste verbinde. Aber ansonsten, ja, kann man den leider vergessen.
Ja.
Mal sehen, ob wir doch zu einem anderen Uwe Boll-Film kommen in diesem Podcast. Ich glaube, wenn wir mal zu Alone in the Dark kommen, dann gucken wir gar nicht den Film, sondern einfach nur den Directors Commentary auf der DVD. Ich glaube, der ist spannender.
Ja, man sagt ihm nach, seine Regiekommentare auf den DVDs und Blu-rays seien tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam. Aber halt auch da, ne, weil er da auch dieses völlig mir ist alles egal Ding durchzieht und dann also da habe ich so gelesen, anscheinend mit dem Hund Gassi geht und irgendwas zwischendrin futtert und sonst irgendwas. Was natürlich dann auch wieder.
Ja, aber die Kommentare von ihm haben diese wirklich grenzüberschreitende Dimension, die dem Posterfilm völlig fehlt. Also wenn der Typ einfach losplappert, dann hat er wirklich Grenzüberschreitungen drin, die ich nicht uninteressant finde. Aber wenn er das dann, also er kann einfach nicht inszenieren. Das ist das größte Problem, weil wenn er dann in Alone in the Dark erzählt hat, glaube ich, regt er sich die ganze Zeit darüber auf, dass seine Hauptdarstellerin irgendwie ihren BH nicht ausziehen wollte und so. Also so richtig ekelhaft. Aber das ist halt die Art von ekelhaft, die mir in dem Film fehlt. Weil wenn man schon macht, dann muss es halt so sein. Und ja, hat er nicht hingekriegt.
Ja, also unterm Strich neue Erkenntnisse gewonnen zu Videospielverfilmungen, ehrlich gesagt null.
Ja. Aber nächstes Mal.
Ja, genau. Und ich hatte ihn tatsächlich ein bisschen besser in Erinnerung, als ich ihn jetzt fand. Also es ist halt insgesamt einfach ein Scheißfilm.
Genau. Nächstes Mal machen wir nämlich
Super Mario. Jawohl, Super Mario-Verfilmung, ja, die Ursünde von der Videospielverfilmung, zumindest dem offiziellen Leumund nach. Da bin ich tatsächlich gespannt. Das ist wirklich 300.000 Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe ganz, ganz wenige, ganz, ganz düstere Erinnerungen daran. Da kann alles passieren. Kann entweder dahinter sitzen, so schlimm ist er nicht, oder oh mein Gott.
Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Na, umso spannender wird's.
Ja. Ich habe aber Lust drauf.
Da habe ich zumindest jetzt mehr Lust drauf als auf Postal, ja.
Ich hatte gestern ehrlich gesagt keine Lust. Also wir hatten ja so den Termin für heute so 90% fest, aber du wolltest noch mit Jochen reden, weil der aus dem Urlaub wieder kam und ob sich da noch was verschiebt. Und als ich dich gestern auf Skype angeschrieben habe, machen wir morgen. Und von dir kam sofort zurück, ja klar, steht. Da hatte ich gemischte Gefühle, ne?
Bin mir nicht sicher, das klingt gar nicht so, als ob die so gemischt waren. Klingt recht eindeutig.
Ja, nee, also als ich mich dann hingesetzt hatte, habe ich gesagt, nee, jetzt nach 10 Jahren noch mal wieder einen Uwe Boll-Film sehen. Wie gesagt, 3 Minuten lang hatte ich Lust.
Na dann. Also, Christoph, vielen Dank.
Ja, dir auch.
Wie immer, ne, Christophs Wirken lässt sich nachvollziehen auf filmstarts.de. Mich findet ihr unter gamespodcast.de. Das soll es gewesen sein für diesen Monat. Und nächsten Monat dann eben Super Mario Brothers. Bis dahin.